Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast, The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute habe ich Swantje Almaas zu Gast. Swantje, schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch, vor allen Dingen bei diesem tollen Titel, dass du mich dazu zählst.
Ja, und ich bin schon sehr, sehr neugierig. Wir sind ja nun schon länger auch bei LinkedIn in Kontakt, doch als du jetzt mit der Anahita Esmaeziadeh zusammen deinem Podcast To Be Honest gelauncht hast, da musste ich dich einfach einladen und bin natürlich super gespannt. Das heißt, wir werden natürlich heute über euren neuen Podcast sprechen, über das Buch, über das Geheimnis eures neuen Buches und natürlich über dein Hauptthema New Work. Aber bevor wir jetzt starten, mal ganz kurz, wer ist überhaupt die Swantje Almaas? Swantje ist CEO und Gründerin der New Work Beratung NWMS GmbH und eine der gefragtesten Stimmen zum Thema HR und Arbeitswelt. Nach dem Wirtschaftsstudium und mehrjähriger Forschungstätigkeit baute sie als Head of Corporate Planning die damals neu gegründete Unternehmung TUI Cruises mit auf. TUI kennen sicherlich die meisten. Und spezialisierte sich im Anschluss auf die Bereiche Organisationsentwicklung, agiles Arbeiten, Leadership, Selbstmanagement sowie Change und Transformation. Sie begleitet seit über 10 Jahren namhafte Unternehmen bei ihrer Neuausrichtung im Bereich New Work und Leadership. Davor war sie in unterschiedlichen Corporate-Positionen sowie in der Forschung tätig, wie immer auch schon mitgeteilt. Zudem ist sie bereits Co-Autorin des Bestsellers On the Way to New Work, der sich mit der Frage befasst, wie New Work Menschen stärkt, Organisation erfolgreicher macht und zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beiträgt. Swantje wurde 2023 unter anderem als LinkedIn-Dach Top 50 sowie als eine der 99 wichtigsten HR-Stimmen ausgezeichnet und erhielt den DRX Award, ich weiß es gar nicht, als HR-Content-Expertin. In ihren Vorträgen und Workshops gibt sie klaren Blick darauf, worum es beim Thema New Work geht und worum nicht. Sie befasst sich außerdem mit der Frage, wie die Führung von heute aussehen muss und was es braucht, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Und genau da werden wir natürlich noch tiefer eintauchen. Aber wie immer, zuerst, liebe Swantje, meine Eingangsfrage, würdest auch du dich als eine der New Women bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Finde ich eine gute Frage. Das sagt man ja immer, wenn man etwas Zeit gewinnen möchte. Als ich dich gerade so die Stationen meines Lebenslaufs habe sagen hören, da habe ich das Gefühl gehabt und das habe ich zum ersten Mal im Kopf gehabt, dass du eigentlich jemand beschreibst, der sich über all diese Stationen in seinem Leben Stück für Stück immer mehr freigeschwommen hat. Mhm. Weil ich in einem relativ, ich sag mal, visionsfreiem Setting ins Arbeitsleben gestartet bin. Meine tolle Ausbildung in der Sparkasse hast du mir erspart in dem Lebenslauf, aber die gehört auch dazu. Dann über mein Studium näher dran gekommen bin an das, was mich interessiert oder was mir auch Spaß macht. Dann in verschiedenen Corporate Jobs immer mehr erforschen konnte davon, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Auch gar nicht nur als reine Erfolgsstory, sondern auch mit echt ganz derben Rückschlägen, wo man gedacht hat, oh Gott, warum habe ich diesen Job bloß angenommen? Und dann auch in der Selbstständigkeit, dass kein klarer Durchmarsch war in Richtung zu, das bin ich, das macht mir Spaß, sondern auch da viel Lernen dabei war und ich jetzt auch gerade wieder in so einer Phase bin, wo ich das Gefühl habe, nochmal ganz viel darüber rauszufinden, wer ich bin und was ich machen will. Und deshalb beschreibst du es eigentlich ganz schön. Und wenn wir von New Women reden, dann würde ich mich aufgrund dieses Prozesses dazu zählen und wünsche, dass halt noch viel mehr Frauen, generell natürlich auch Menschen, aber hier geht es ja um Frauen, dass wir noch mehr uns trauen, wir selbst zu sein und noch mehr rausfinden, wer das dann auch ist.
Mhm. Aus dem, was du gerade erzählt hast, habe ich zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind. Das erste, du hast gesagt, von einem visionsfreien Leben, bevor es dann in den Beruf reinging. Was meinst du damit?
Naja, ich meine, ich hatte keine großen beruflichen Ambitionen oder Ziele. Ich habe halt nach dem Abitur gedacht, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung in der Bank. Ich muss dazu sagen, ich habe 1998 Abitur gemacht und das war irgendwie so eine Zeit, wo das, ich würde mal sagen, ein gutes Drittel aller AbiturientInnen gemacht haben. Und ich hatte irgendwie keine großen Ziele für mich oder ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass mir große Ziele oder große Pläne zustehen würden, sondern meine Gedankenwelt, wie mein Leben aussehen könnte und was ich beruflich tun könnte, das war relativ klein und bodenständig, was auch grundsätzlich was Gutes ist, Bodenständigkeit. Aber da war auch natürlich ganz wenig Selbstkenntnis und sich trauen, größer zu denken drin.
Wolltest du in die Bank oder haben deine Eltern gesagt,
Nee, das wollte ich schon.
okay, alles klar, aber bei mir war es nämlich genau
Also,
umgekehrt. Meine Eltern
ja?
wollten natürlich immer, der Klassiker, dass es den Kindern besser geht als den eigenen Eltern, weil meine Eltern sind halt damals aus der DDR geflohen, haben mit null angefangen. Also wollten sie natürlich, komm, Jung, mach was Kaufmännisches. Und ich bin dann nicht in die Bank, sondern in die Spedition gegangen, um dann erstmal was Solides zu machen. Deswegen meine Frage.
Ja, also von dem Hintergrund ist es ähnlich. Also meine Eltern sind keine Akademiker. Meine Mutter hat irgendwann später studiert, als ich so Mitte 16 war, so ungefähr. Und für mich war schon auch, also die waren schon auch total glücklich, dass ich auch studieren gegangen bin und solche Dinge. Sie wären da, hätten da, glaube ich, nie so reinregiert vom Mindset. Aber sie haben mir schon auch ein Mindset vermittelt, das ganz klar war: such dir einen Job, guck, dass du was Sicheres findest, sei froh, wenn dich einer nimmt, was ja auch ganz oft noch Bestandteil des Glaubenssystems ist, weshalb wir uns nicht trauen zu sagen: wieso soll ich eigentlich immer nur froh und dankbar sein? Und warum kann ich mir nicht meine Arbeit selber aussuchen und auch mal größer träumen? Und mein Weg ist ja relativ lange so weitergegangen. Also ich habe ja dann auch erstmal in der Corporate-Welt gearbeitet und bis dahin auch geglaubt, dass so, sagen wir mal, eine Führungsposition in einem Konzern persönlich so das Ende der Fahnenstange wäre. Und das Thema Selbstständigkeit ist ja erst mit Anfang 30 in mein Leben gekommen.
Okay, was hat dich dann dazu geführt, aus dem Corporate-Bereich und dann sogar, wie du gerade gesagt hast, aus dem Konzernbereich, dann in die Selbstständigkeit zu führen oder zu gehen?
Ich versuche mal, das kurz zu fassen. Ich habe ja vorher bei TUI Cruises, das war ja ein Startup. Mittlerweile sind die ja echt groß, aber als ich da angefangen habe, gab es noch nicht mal ein Schiff. Das heißt, wir hatten komplett diesen Startup-Vibe, wo man sehr generalistisch unterwegs ist, ganz intrinsisch motiviert tatsächlich auch viele Dinge tut, weil sie gemacht werden müssen und nicht, weil es irgendein Change-Projekt gibt und man irgendwelche Aufgabenpakete zugeschoben kriegt. Und als ich danach an einer anderen Station, in einem anderen Corporate war, fand ich das unfassbar langweilig im Vergleich. Also wirklich war auch eine ganz unglückliche Wahl. Das war einer dieser Rückschritte. Und danach habe ich gesagt, ich möchte gerne wieder in der Startup-Welt arbeiten. Aber mein Wunsch war so nicht in einem, sondern gerne mit verschiedenen, weil ich einfach auch neugierig war, wie läuft es woanders. Und daraus ist dann quasi die Selbstständigkeit entstanden, weil das funktioniert am besten als Beraterin. Und ich habe gedacht, okay, ich versuche diesen Weg zu gehen. Und wenn sich nach ein paar Monaten nichts ergeben hat, dann kann ich auch immer noch kann ich ja immer noch Stellenbewerbungen schreiben. Und Gott sei Dank hat es geklappt.
Wie war das für dich, als du dann diesen Schritt gegangen bist? Ich mache mal eben den Sprung über den Podcast hinweg, komme da gleich drauf, weil das so schön passt mit eurem Buch, welches am 8. April erscheint. Denn der Titel, für alle, die den noch nicht wissen, was du nicht hören willst, aber wissen solltest, um erfolgreich zu sein. Jetzt hast du ja beide Bereiche. Du hast den Corporate-Bereich und du hast deine eigene Selbstständigkeit. Lass uns doch mal in das Buch schon ein bisschen eintauchen und das parallel nehmen zu deinem eigenen Leben, sodass wir so ein bisschen mehr Geschmack von dir, aber natürlich auch von dem Buch
Cool.
kommen, weil ich bin mir sicher, du hast ja schon, wie ich es vorhin vorgelesen habe, warst ja schon Co-Autorin vom Bestseller. Ich vermute mal, dass es auch relativ schnell ein Bestseller wird. Also hol uns da mal ein bisschen rein.
Ich würde sagen, das Buch ist in einem Satz ein großes Plädoyer an die Selbstwirksamkeit, räumt aber auch mit vielleicht dem einen oder anderen Vorurteil auf, das mittlerweile so geteilt wird in Bezug auf: du kannst alles haben. Man kann irgendwie eine Familie haben, eine tolle Karriere, drei Bücher schreiben, einen Körper wie ein Fitness-Influencer haben und so weiter. Das sind so Sachen, die Anna und mich stören, weil wir in unseren eigenen Karrieren gelernt haben, wenn man Ziele hat, dann kann man die Ziele auch erreichen. Aber jedes Ziel hat zum Beispiel einen Preis. Und wir finden es nur fair, dass Menschen sich dessen bewusst sind und sich auch überlegen, okay, was ist der Preis und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, weil das darauf einzahlt, ob man das Ziel erreicht oder nicht. Und uns ist einfach wichtig, bestimmte Dinge mit den Leuten zu teilen. Das Konzept des Buches besteht ja auch so, dass Anna immer das Kapitelthema anhand ihrer eigenen Karriere beschreibt. Natürlich findet man darin auch Studien und verschiedene andere Beispiele, die nicht nur aus ihrem Leben kommen. Und danach gibt es immer eine sehr umfassende Übung, teilweise auch noch ergänzende Umsetzungsimpulse von mir. Wie bringe ich das jetzt in mein eigenes Leben? Und das Konzept des Buches hat ganz viel mit unserer Intention zu tun, nämlich Menschen wirklich weiterzuhelfen beim Finden erstmal dessen, was sie als Erfolg bezeichnen, beim Setzen von Zielen und auch beim Erreichen von Zielen. Und da nehmen wir uns eben unterschiedliche Aspekte vor, da tauchen wir bestimmt gleich auch noch tiefer ein, wo man sagt, willst du vielleicht nicht hören, solltest du aber mal gehört haben und dir darüber Gedanken machen, wie du es für dich umsetzen kannst.
Dann lass uns doch direkt mal gleich ein, zwei, vielleicht auch drei dieser Aspekte nehmen, um das Ganze greifbarer zu machen.
Okay, soll ich mal welche nehmen?
Gerne.
Also ein ganz aktuelles, da haben wir nämlich auch gerade heute eine Podcast-Folge zu veröffentlicht, ist das Thema Netzwerk. Für mich war früher ein Netzwerk sowas wie eine unfaire Abkürzung. Das war auch etwas, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte, wo ich gedacht habe, nee, ich gehe nicht zu Events, wo ich keinen kenne und das ist total unangenehm und ich brauche das nicht. Und ich kann das über Leistung alles erreichen. Und dann wird man schon auf mich aufmerksam. Das war so meine Welt, die natürlich auch sehr stark mit meiner Nicht-Präferenz für Netzwerken zusammenhing. Und was wir aber auch wissen, ist, dass 40% aller Jobs über Netzwerk vergeben werden und dass sich ganz viele Türen genau dadurch öffnen. Natürlich in Kombination mit Talent, aber dass Netzwerken kein Nice to Have ist, sondern wenn man bestimmte Ziele erreichen will oder auch insbesondere Karriere machen möchte, dann gehört es dazu. Und dann gehört es dazu, einen eigenen Weg zu finden. Was passt zu mir? Auch wo fühle ich mich wohl? Mit wem fühle ich mich wohl? Aber das ist zum Beispiel etwas, wo wir sagen, ohne das wird es sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Definitiv. Also da, ich finde das so spannend, weil mir ging es halt genauso. Ich bin halt auch eher so, die meisten glauben mir das nicht, aber ich bin eigentlich eher so der introvertierte Typ. Und Netzwerken, oh, geh mir weg. Natürlich war ich früher mit bei Xing-Veranstaltungen und was es nicht alles gegeben hat. Aber wirklich gereizt hat es mich nicht. Und dennoch weiß ich heute, genau wie du sagst, also die erfolgreichen Menschen sind oftmals über die Netzwerke halt noch viel, viel größer geworden. Bin ich zu 100% bei dir. Danke dafür.
Gerne.
Ein
Und
weiteres
ein
Beispiel?
sehr gerne. Ein anderes Beispiel ist das Thema Erfolg, der nicht auf oder wenn du keine Substanz hast, du hast gerade das Inhaltsverzeichnis vor dir, vielleicht kannst du das Kapitel gleich benennen, aber Erfolg, der nicht auf Substanz basiert, ist halt nicht nachhaltig. Wir sehen diese Blitzexpertisen in Social Media, wo jemand sich ein Thema greift und dann sehr schnell viele Posts dazu veröffentlicht, teilweise sogar aufgrund dessen auf Konferenzen eingeladen wird und darüber spricht. Aber wenn die Substanz nicht darunter ist, dann wird einem das nicht nachhaltig weiterhelfen, weil irgendwann muss das Ganze ins echte Leben transportiert werden. Und gerade wenn wir von Jobs und Karriere sprechen. Und das ist super wichtig, auch wenn das für viele sehr zäh klingt oder auch nach einem Weg, den sie sich gerne sparen würden, wo sie gerne eine Abkürzung hätten, dass Substanz inhaltlicher Natur immer noch sehr, sehr wichtig ist und es deshalb auch sehr, sehr wichtig ist, die Themen zu finden. Und auch dazu gibt es konkrete Anleitungen und Übungen im Buch, die einem da am meisten weiterhelfen und die auch am meisten zu einem passen.
Und ich ergänze das Ganze mal. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, eben nicht das Thema zu nehmen, was gerade völlig hip ist und man damit tatsächlich entsprechend
Oh
Reichweite
ja.
bekommen kann, sondern das, was wirklich aus deinem Herzen herauskommt und unglaublich viel Freude hast. Und ich glaube, das einfachste Beispiel, das kann jeder sagen, geh zu einem Arzt, der gerade Arzt geworden ist oder einer, der schon eben seit 10 oder 20 Jahren da ist. Welchen würdest du wählen?
Ja,
Also,
genau.
gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, ne, dank KI ist das noch viel einfacher, sich eine Expertise über ChatGPT mal eben hochzuladen, geht ja auch super schnell.
Ja, genau.
Aber spätestens in dem Moment, du hast es so schön gesagt, wenn ich auf der Bühne stehe und auf einmal kommen Fragen, wo du keine Substanz hast, dann stehst du da und kannst nicht antworten. Willst du das oder willst du das nicht? Aber das ist genau das, dieses Fake it until you make it ist so hip geworden und ich glaube, die wenigsten haben wirklich verstanden, was dahinter steckt. Aber es ist halt auch, ich glaube, das ist so ein Zeitzeichen, was eine Zeit lang sein wird und dann werden letztendlich die übrig bleiben, wo du wirklich merkst, das hat Substanz, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber aufgrund dessen ist die Nachfrage nach wirklicher Authentizität, nach Echtheit, nach Wahrhaftigkeit so wahnsinnig groß geworden. Wie siehst du das?
Ja, ich finde beides. Also, was wir zum Beispiel als häufigstes positives Feedback zu unserem Podcast bekommen, ist, dass die Leute es total lieben, dass wir so authentisch sind und vielleicht auch sogar ein bisschen überrascht davon sind, weil sie uns ja auch nur von unseren LinkedIn-Posts teilweise kennen und man sich dann ja schlecht ein Bild von der Person machen kann, zumindest kein vollständiges. Und andererseits gibt es aber durch Social Media doch auch so eine Sehnsucht nach der einfachen, glanzvollen Erfolgsgeschichte. Das heißt, quasi in ein Paralleluniversum werden perfekte Menschen total gehypt, ohne dass man es hinterfragt.
Ja.
Und da sind Leute, die, keine Ahnung, dann 300.000 Follower haben, irgendwie wichtig und keiner interessiert sich dafür, wie diese Follower entstanden sind. Vor allen Dingen, wenn die Leute dann auch immer wie auf einem Zeitschriftencover aussehen und einem irgendwie was vermitteln, was man bewundert, wo man dann, wenn man ein bisschen tiefer bohrt, schnell rausfinden würde, okay, das ist auch eine ganz schöne Luftblase. Und ich glaube, das Gefühl so, beides existiert gerade parallel und befeuert sich in Teilen auch gegenseitig. Manchmal wollen wir gar nicht das Tiefe und Authentische, sondern einfach nur das schnelle Abziehbild. Und manchmal sind wir gelangweilt vom schnellen Abziehbild und schätzen dann genau das andere wieder. Aber ich glaube, beides wächst irgendwie parallel. Und ich würde nicht sagen, dass das eine sich zugunsten des anderen gerade verschiebt.
Okay. Ja, ich denke, es hat auch ganz, ganz viel, zumindest kann ich es aus meinem eigenen Leben sagen, mit Bewusstsein oder Bewusstheit auch zu tun. Wo stehe ich eigentlich in meinem Leben und was ist wirklich
Oh
wichtig?
ja.
Und ich glaube, je tiefer wir da eintauchen, umso mehr ist dieses Authentische einfach wichtig. Während, wenn ich natürlich vielleicht gerade noch jung bin und rein will und ich will die große Welt rocken, dann sind natürlich die Abziehbilder, wie du es so schön gesagt hast, welche, die uns als Vorbild dastehen können. Aber wie du so schön gesagt hast, dass oftmals eben relativ wenig Substanz auch dahinter ist.
Und sehr oft ja auch in die falsche Richtung lenken. Das heißt, sie setzen uns einerseits unter Druck, weil wir uns mit etwas vergleichen, das es auch wahrscheinlich in der Form gar nicht gibt. Und deshalb auch sehr leicht schlechter abschneiden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und dann anfangen, unzufrieden mit unserem Leben zu sein. Und da ist ja auch ganz oft wenig, was einen motiviert zu sagen, hey, ich will auch so, weil diese Leute ja auch ganz selten irgendwas teilen, was wirklich von Wert ist bei der Frage, wie komme ich eigentlich dahin? Sondern sie lassen sich ja überwiegend feiern. Und deshalb startet unser erstes Kapitel tatsächlich mit dem Kapitel, es ist nicht alles Gold, was glänzt, weil uns total wichtig ist, dass die Menschen ihren eigenen Weg finden und auch wissen, was diese Social Media Vergleiche, die wir ja abends vor dem Fernseher so nebenher unbewusst durchscrollen, eigentlich für einen Preis haben und wie negativ die sich auf unser Leben auswirken. Weil wir das ja so oft nicht hinterfragen und dann denken, warum bin ich unglücklich oder warum finde ich nicht meinen Weg?
Das finde ich ganz spannend, denn ich hatte vor geraumer Zeit auch mal eben Post gemacht mit der Frage, die wahrscheinlich wichtigste Frage im Leben, worum geht es denn wirklich? Und spannenderweise ist relativ wenig Resonanz darauf gekommen.
Ach, spannend.
Ja, ne, wirklich interessant, weil das ist doch genau das, gerade jetzt in dieser Zeit, auch mit all dem, was wir haben, ne, mit dem ganzen Populismus, dann jetzt mit den Wahlen und was da nicht alles ist, wo doch eigentlich der Ruf danach immer größer sein sollte. Aber es passt zu dem, was du gerade so schön gesagt hast. Es gibt so diesen Highway, auf der einen Spur ist eben dieser, ich nenne ihn mal Abziehtourismus, passend zu dem, was du gesagt hast, und dann eben die Wahrhaftigkeit auf der anderen Seite. Und die Frage ist, wo stehe ich gerade und was ist mir. Da passt die Frage dann, was ist mir jetzt gerade wichtig? Wenn mir halt eben Glanz und Gloria wichtig ist, okay. Wenn mir wichtig ist die Tiefe, dann halt eben die andere Seite. Schauen wir
Und
mal, wo es
tatsächlich
tatsächlich hinführt.
finde ich das so, also älter werden hat viele Nachteile. Wenn man morgens aufsteht, stellt man das fest. Ich bin ja jetzt auch Mitte 40 und keine Anfang 30 mehr. Aber wenn ich für eine Sache dankbar bin, dann dafür, dass ich immer mehr ein Gefühl dafür entwickle und dass ich immer weniger das Gefühl habe, es geht jetzt irgendwie um Leben und Tod in meinem Alltag oder darum, ob ein Post performt, dass es irgendwie wichtig ist oder irgendwie solche Dinge, sondern mir so viel mehr wichtig ist, Zeiten mit meinen Menschen zu haben, gute Erlebnisse, sowas wie Urlaub auch zu genießen, anstatt irgendwie vom Rechner zu hängen und irgendeinen LinkedIn-Post zu betreuen, weil die Zeit kommt halt nicht zurück. Und da bin ich sehr dankbar, da bin ich garantiert auch noch auf einer Reise, wenn ich 10 Jahre älter bin, dann werde ich wahrscheinlich auf mein heutiges Ich zurückgucken und denken, ach, das ist ja niedlich. Da wusste ich also vieles noch nicht, aber alleine Gesundheit, so, wir sitzen hier und sind zwei gesunde Menschen und wenn wir das nicht hätten, dann würde unser Leben so anders aussehen. Und da innezuhalten, das versuche ich viel mehr und ich habe viel weniger das Gefühl oder den Wunsch, mich noch irgendwie großartig zu verstellen und Dinge zu tun, die mir keinen Spaß machen, nur um irgendeine Erwartung zu erfüllen.
Und das ist tatsächlich, also ob es immer so ist, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber vielfach wirklich das Alter. Ich bin jetzt ein bisschen älter als du, ich bin 57 und kann das für mich tatsächlich auch sagen. Also ich ruhe auch halt immer mehr in mir selber, weil ich nicht, natürlich nicht jeden Tag, aber vielfach wirklich einmal merke, ja, das ist das, was ich wirklich will und das ist das, wie mein Leben auch sein soll. Also wirklich diese Lebensgestaltung ist auch so unglaublich wichtig, aber wahrscheinlich würden wir, keine Ahnung, 20, 22-Jährige damit gar nicht erreichen.
Ja, interessant, ne? Interessante Frage, weil ich glaube, dass auch das ist spannend. Mir fehlt ein repräsentatives Bild der jüngeren Generation. Ich treffe manchmal Menschen, wo ich denke, krass, wie weit die sind in dem Alter. Da habe ich wirklich noch gar nicht darüber nachgedacht und finde das total positiv, erstaunlich und beeindruckend. Und andererseits haben die halt die Bürde, auch mit diesem ganzen Social Media im Fall der Fälle groß werden zu müssen, was uns erspart geblieben ist.
Ja, kannst du dich noch dran entsinnen? Damals gab es Telefone mit Wählscheibe.
Ja, klar kann ich mich daran entsinnen. Ich weiß auch, dass mein Vater, wenn ich zu lange mit meiner Freundin telefoniert habe, einfach den Stecker gezogen hat.
Okay.
Und ich erinnere mich auch immer an den Tag, wo schlechte Stimmung zu Hause war, weil die Telefonrechnung gekommen ist. Das war immer so ein Tag, wo ich dann so sehr kleine Brötchen backen musste. Manchmal auch den Tag danach und den danach, bis das Ganze wieder etwas in Vergessenheit geraten ist. Ja, es ist eine coole Erinnerung auf eine Art.
Ja, und dann zu sehen, was heute mittlerweile alles möglich ist und dass die Welt nur noch am Scrollen ist, dass während damals noch Rückenschmerzen so die neue Volkskrankheit war, jetzt irgendwann der Rundrücken die Volkskrankheit ist, weil die Menschen oder die nur noch nach vorne auf ihr Handy gucken. Das ist schon echt spannend. Aber lass uns
Ja.
kurz, weil ich ein bisschen auf die Zeit schaue, mal
Oh
eben noch auf
ja.
den Podcast eingehen.
Sehr
To
gerne.
be honest. So sind wir ja quasi jetzt zusammengekommen. Wie kam es überhaupt zu der Idee? Und was ist so die Kernaussage oder die Kernbotschaft von eurem Podcast?
Also im Grunde kann man sagen, dass die Idee daraus entstanden ist, dass wir ja viel auf LinkedIn teilen, was uns total beschäftigt, aber man es da extrem verkürzen muss, weil du ja auch keinen Post mit irgendwie 4000 Zeichen schreiben kannst und willst. Und es eigentlich aber zu so vielen Themen so viel mehr zu sagen gibt. Und deshalb haben wir gesagt, wir würden sehr gerne diese Themen auch in der Tiefe diskutieren und auch wirklich unsere echte Meinung teilen und nicht das, was irgendwie likable ist oder das, was gerade irgendwie der Common Sense ist, dass man so und so auf das Thema XYZ guckt, sondern auch teilweise kontrovers. Anna und ich verstehen uns zwar gut, aber wir sind zwei sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, Hintergründen und so weiter, weshalb es auch Spaß macht, manchmal so ihre Perspektive anzugucken und zu denken, so, okay, krass, weil ich sehe es komplett anders. Und das macht uns persönlich Freude, die Themen, die wir wichtig finden, darüber auch zu teilen und vor allen Dingen Gedanken zu teilen und Menschen auch bei ganz konkreten Sachen weiterzuhelfen.
Klingt spannend. Kann ich also dir, liebe Zuhörerin, auf jeden Fall empfehlen. Guck mal rein, bringen wir natürlich auch in die Shownotes rein. Und ich mache mal was, was ich bisher noch nicht gemacht habe, weil du ja auch gesagt hast, ne, wir haben die entsprechenden Kapitel zu den entsprechenden Themen. Wenn das für dich okay ist, dann bringe ich tatsächlich mal das Inhaltsverzeichnis ein bisschen zusammengeschrumpft auch mit in die Shownotes rein, damit man
Total
sofort sieht,
gerne.
welche Themen sind denn da drin. Das finde ich ganz spannend.
Ja, da wird man so tolle Kapitel finden wie Sei kein Arschloch oder Everybody's Darling is Everybody's Step. Aber ich kann
Okay,
es
ja,
wirklich
bringen wir auf jeden Fall rein.
empfehlen.
Finde ich
Also ich
gerade hochspannend.
bin echt, ich bin selten stolz, ich bin super selbstkritisch. Aber das glaube ich, das ist so das Buch, das ich sehr gerne vor 15 Jahren in der Hand gehalten hätte.
Okay, let's see. Jetzt aber. New Work. Und ich möchte starten mit zwei Posts passend dazu, die für viel Furore gesorgt haben bei dir, nämlich der eine mit der Überschrift: Das ist nicht meine Kollegin, das ist meine Mitarbeiterin. Fast 16.000 Likes, 1.100 Kommentare oder ein ähnlicher Beitrag: Das ist nur meine Assistentin. Ist das altbacksch? Ist das diese altherkömmliche, konservative, hierarchische Führung? Was ist in New Work anders? Und ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen Zeit für, auch wenn wir schon relativ weit sind, ist mir gerade egal, weil ich es so hoch spannend finde. Was ist für dich tatsächlich auch New Work? Aber fangen wir mal eben tatsächlich mit diesen beiden Posts an, weil es muss einen Grund haben, dass sie so extrem viral gegangen sind.
Ja, das ist natürlich aber auch echt immer spannend zu sehen, was ist bei LinkedIn, was geht da viral und was nicht. Aber mein Hauptgrund oder mein Hauptgefühl, warum das so ist, ist, dass diese Haltung eben genau nicht altbacksch ist, sondern immer noch leider sehr, sehr weit verbreitet. Das hierarchische Denken und das Denken, dass weil ich eine Person oder weil ich eine Position XYZ im Unternehmen habe, bin ich irgendwie ein besserer Mensch als jemand anderes. Ich würde behaupten, dass es in jedem Unternehmen, in das ich gehe, immer noch weit verbreitet ist und Menschen eben nicht verstehen, dass sie eine bestimmte Rolle erfüllen und diese Rolle auch keine Belobigung ist, sondern etwas, das halt einfach ihre Aufgabe ist und das, ja, ich will jetzt nicht sagen Rädchen im Getriebe, das klingt so losgelöst von Menschlichkeit, aber diese Rolle, die eben für die Organisation und für andere Menschen in der Organisation zu erfüllen ist und dass da nichts wichtiger und unwichtiger ist als anderes. Und da fehlt es meiner Meinung nach ganz oft noch an Respekt. Ich glaube, aus dem Gefühl heraus oder aus dem Glaubenssatz heraus, dass man gerne besser wäre als jemand anderes, um sich selbst zu beweisen, dass man gut genug ist.
Also hat letztendlich das Ego nach wie vor die Oberhand.
Ja, fällt mir natürlich direkt Donald Trump ein, aber so weit wollen wir wahrscheinlich nicht rausschwimmen. Aber da merkst du ja, dass selbst jemand, der theoretisch alles hat, immer noch so empfänglich dafür ist und immer noch so bestimmte Sachen jemandem so wichtig sein können, die was mit Ego-Push zu tun haben, dass man dafür das Leben von Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen aufs Spiel setzt, im Zweifel. Und ich glaube schon, dass das Ego da eine sehr große Rolle spielt. Und wenn wir jetzt auf New Work gucken, dann gibt es so Ansätze wie zum Beispiel Holacracy von Brian Robertson, der sagt, Ego darf gar keine Rolle spielen. Das halte ich für utopisch, weil wir bringen alle ein Ego mit. Aber das Mindset und die Haltung, die ich anderen Menschen gegenüber habe und die Wertschätzung, die Anerkennung, die Perspektive auf mich, mein Wirken, meine Aufgabe, die ändert sich schon für mich oder ist in einem New Work-Kontext tatsächlich dramatisch anders.
Ich
Da geht
mag
es
da
halt
mal,
nicht um besser oder schlechter.
ich mag da gerne mal reingehen, weil ich eben damals auch gesehen habe, ich habe ja in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit, bin ich ja auch B2B unterwegs gewesen, bis sogar irgendwann eben auch dahin, Unternehmensentwicklung zu betreiben, weil ich nicht immer nur 2, 3 Tage im Unternehmen sein wollte. Ich wollte sehen, was sich wirklich entwickelt. Aber es war eben genau das damals schon, dass einfach so die, finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die wichtigsten Werte, Lebenswerte wie Respekt, Wertschätzung, Menschlichkeit, spätestens wenn wir die Tür zum Unternehmen aufmachen, verloren gehen. Und das passt da ja auch so sehr rein. Und ich habe mich so intensiv, weil es eben auch so ein Thema von mir ist, mit dem Thema Macht auseinandergesetzt, beziehungsweise deutsche Sprache zusammengesetzt. Und zu sehen, wie machtvoll Macht ist und wie sehr die Menschen immer noch nach Macht greifen, passend zu dem, was wir da draußen eben auch erleben, trifft das natürlich auch, wie du so schön sagst, ne? Allein, das ist nicht meine Kollegin, das ist meine Mitarbeiterin. Ich bin diejenige, welche, und sie gehört doch nicht neben mir, neben mir, neben mich, egal. Da tatsächlich hinzukommen, und das war auch einer der Gründe, warum ich damals dann 2008 mit der Wirtschaftskrise aus dem B2B rausgegangen bin und nur noch B2C gearbeitet habe, weil sich da sofort alles verändert hat, weil die Menschen wirklich wollten, wirklich Veränderungen auch wollten und es wirklich auch als wichtig angesehen haben, diese Werte, von denen ich damals gesprochen habe. Jetzt warst du ja nur noch deutlich länger auch im Unternehmenskontext drin. Anna ist ja heute noch da. Was glaubst du? Es hat unsere Gesellschaft verändert sich ja sehr stark. Und ne, die Babyboomer, ich bin ja noch einer von denen, die sterben ja so langsam aus in Unternehmen. Die Jüngeren kommen rein, die wiederum auch andere Werte haben. Und ich weiß noch, als ich mich damals um die Gen Y, Gen Z gekümmert habe, dachte ich, okay, wenn die jetzt reinkommen, wenn die Unternehmen stürmen, verändert sich sowieso alles. Ist es tatsächlich so, wenn ich dich so reden höre? Eher nein.
Ja, es geht. Also wir haben auch ganz, ganz tolle Unternehmen und Kunden, wo man schon merkt, dass auch im Managementteam, auch im höheren Managementteam mittlerweile viel offener gesprochen gearbeitet wird und viel wertschätzender in Bezug auf andere Menschen. Aber wir erleben natürlich auch immer noch, und das ist leider jetzt auch noch mal besonders, dass wenn wirtschaftlicher Druck entsteht, dass dann ganz oft so auf alte Ursache-Wirkungsprinzipien zurückgegriffen wird. Also eins zum Beispiel so, wir haben Druck, wir dürfen jetzt keine Zeit verschwenden, können nicht mehr in Führungskräfteentwicklung investieren. Dabei ist das ja aber der wichtigste Teil, den man jetzt machen muss, die Führungskräfte stärken, damit die all das, was jetzt passiert, gestärkt umsetzen können, das an ihre Mitarbeitenden weitergeben können und solche Dinge. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn man denkt, dass man unter Druck sowas zurückfahren muss, dann hat man ganz oft nie wirklich dran geglaubt, sondern hat immer gedacht, okay, das machen wir, damit dann auch alle happy sind und damit wir formal auch sagen können, wir haben so Programme. Und deshalb bin ich so gespalten. Es gibt Leute in Unternehmen, denen das wirklich wehtut und die aus vollster Überzeugung auch im C-Level sagen, oh mein Gott, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Aber es gibt eben auf der anderen Seite des Tisches immer noch Menschen, die sagen, nee, nee, das können wir uns jetzt nicht leisten, da müssen wir jetzt irgendwie durch und jetzt müssen wir hier erstmal hart durchmanagen. Genauso wie das Thema Top-Down, dass unter Druck merkst du halt auch, wie das Mindset ist. Manche verfallen dann wieder direkt in diesen Kontrollmodus und in Top-Down, während andere sagen, oh, jetzt kommt es aber besonders auf die Intelligenz unserer Leute an und jetzt müssen wir eigentlich dezentrale Entscheidungen und Selbstorganisation viel mehr stärken. Und im Moment passiert beides so parallel, aber wir haben halt ganz oft, dass ganz oben dann immer noch das Gefühl ist, so, nee, nee, wir machen jetzt diesen kontrollierten Weg, den wir kennen.
Ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, weil in der Krise, wenn die Angst immer größer wird, wenn die Unsicherheit immer größer wird, ist natürlich der Ruf nach Kontrolle viel mehr auch da, um irgendwie die Fälle nicht entgleisen zu lassen, sondern einigermaßen in den Bahnen zu halten. Spannenderweise ist es aber ja ganz häufig so, dass Unternehmen, die eben in der Krise investieren, danach viel erfolgreicher daraus hervorgehen. Und man liest es überall und trotzdem, passend zu dem, was du gesagt hast, wenn die Krise da ist, zack, fallen sie alle wieder zurück. Das ist wie so ein Überlebensmuster, was dann eben in nicht nur den Chefetagen, sondern generell ja auch bei den Mitarbeitern auftritt.
Und ich finde, das sieht man auch ganz gut. Wir feiern ja jetzt 5 Jahre Corona. Und ich fühle mich dazu sprechfähig, weil ich pünktlich zum 5-jährigen Jubiläum das letzte Woche noch hatte. Hoffentlich reicht es jetzt auch erstmal wieder für die nächsten 2 Jahre. Aber man hat es ja auch bei Corona ganz gut gesehen, dass die Leute sich beschwert haben, dass die Regeln nicht einheitlich waren, zum Beispiel in verschiedenen Bundesländern und so weiter. Und man hätte gerne so eine One-Fits-All-Lösung gehabt. Wir wissen heute alle, es ist total viel nicht gut entschieden worden. Man hätte ganz vieles anders machen können. Aber man hat gemerkt, da gab es so den Wunsch nach einer Ansage für alle. Dabei ist es doch viel pragmatischer, wenn du 16 Bundesländer hast, dass die mal alle ein bisschen unterschiedlich agieren und man bei einem guten Corona-Management schaut, was macht denn jetzt am meisten Sinn, was hat was gebracht. Aber wir wünschen uns so oft die einfachen, klaren Ansagen, die einfachen Ursache-Wirkungsbeziehungen. Und das haben wir ja nun mal leider auch gesellschaftlich im Moment extrem.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Gerade wenn es, ja, wenn's eng wird, natürlich neigen wir dazu, es möglichst einfach zu haben, aber in einer komplexen Welt greifen irgendwann natürlich diese einfachen Dinge auch nicht mehr. Sie greifen kurzfristig. Wir sehen das mit dem ganzen Populismus, der ja nun gerade auch dann kommt. Da auf einmal fangen alle an, darauf zu hören. Je lauter einer brüllt, wie beim Hamburger Fischmarkt, der am lautesten brüllt, verkauft am meisten Fische. Und kommen dann wieder zum Schluss, und das passt so schön zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, dass du auch gerade wieder an dem Punkt bist, dir die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich und was will ich überhaupt? To be honest, Swantje, was sind die Dinge, die dich in der Tiefe berühren, die dir so den Atem verschlagen oder wofür du so richtig brennst und wo du vielleicht auch hin willst?
Oh, das ist eine Frage, an der ich wirklich gerade arbeite. Das heißt, wir können hier nur mit Hypothesen im Moment unterwegs sein, weil für mich, ich bin im letzten Jahr in die Wechseljahre gekommen und bin total dankbar dafür. Mich hat das total überrascht. Ich dachte so, kann ja nicht, ich bin ja erst 44. Ich weiß jetzt sehr viel mehr darüber. Das hat mich auch relativ hart erwischt. Ich bin jetzt wieder ganz gut aufgestellt, aber emotional gerät da auch einiges ins Wanken und zwar nicht in Richtung Midlife-Crisis, sondern in Richtung, was ist denn, wenn da noch mehr ist als das, was ich heute tue? Und was mich glücklich macht, ist, wenn ich so sein kann, wie ich bin und das Bestandteil meines Jobs ist und für andere Leute hilfreich ist. Deshalb wahrscheinlich auch der Titel To Be Honest, weil es schon etwas ist, das für mich wichtig ist. Was mich begeistert, ist, wenn ich dazu beitragen kann, dass bei anderen Leuten was in Gang kommt, dass manchmal ist es ja so ein Satz, der irgendwie für jemand anders aber total viel bedeutet. Und ich kenne es ja umgekehrt auch. Manchmal gibt mir jemand einen Satz, aufgrund dessen ich dann ganz viel anfangen kann zu bearbeiten für mich. Das ist das, was mich begeistert, aber mich begeistert tatsächlich auch mein Privatleben. Also mich begeistert mein Sport, den ich jetzt leider noch nicht wieder machen kann, aufgrund von Corona-Nachwirkungen, aber es geht hoffentlich bald wieder los. Mich begeistert das Thema Ernährung, mich begeistert es, Zeit mit meinen Menschen zu verbringen. Und da möchte ich auch viel mehr eine bessere Balance hinkriegen, weil ich mich auch gerne als trockener Workaholic bezeichne, weil es gab in dieser ganzen Zeit der Selbstständigkeit eine Zeitperiode von mindestens 10 Jahren, eher 12, wo ich fast 70 Stunden die Woche gearbeitet habe. Das heißt, ich habe da das Gefühl, dass es einen gewissen Nachholbedarf gibt. Und die Zeit, die ich dann arbeite, was auch immer noch genug ist, aber die würde ich gerne zu meinen Bedingungen arbeiten.
Kann
Das ist
ich.
mein Wunsch. Ich arbeite dran, ne? Für alle, die das hören und denken, kann ich auch nicht. Es ist auch noch nicht so weit. Es gibt immer noch genug Dinge, denen ich mich fügen darf, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel.
Ja, und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass nicht irgendwann der große Hammerschlag kommen muss, damit du auf einmal ganz viel Zeit hast, darüber nachzudenken, was ja leider Gottes ganz vielen Menschen auch passiert. Aber so wie ich dich reden höre, bist du ja schon dran und es braucht es wahrscheinlich nicht. Du hast so schön eben gesagt, so in einem Satz, tatsächlich meine Frage in einem Satz, welche Botschaft hast du ganz persönlich für unsere Frauen da draußen?
Das allererste, was mir immer in den Kopf kommt, auch wenn es ein alter Hut ist, hör auf dein Bauchgefühl. Ich hätte mir so viele Sachen in meinem Leben ersparen können, wenn ich mir Sachen nicht zurechtgelegt hätte, kognitiv. Ich bin halt eher so ein Kopfmensch, sagt man ja so schön. Dabei habe ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Und dem dahin zu hören und vor allen Dingen als zweiten Step sich zu trauen, dem zu folgen, kann nicht falsch sein. Behaupte ich jetzt einfach mal.
100% kann ich nur zustimmen. Ich agiere auch fast immer intuitiv und ich weiß heute tatsächlich auch, alles, was ich intuitiv entschieden habe, war richtig. Und wenn ich mich gegen die Intuition entschieden habe, naja, den Rest kann man sich vorstellen.
Genau.
Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Swantje. Wenn man jetzt mehr über dich herausfinden will, was sind so neben deiner Webseite und du hast ja schon gesagt, LinkedIn ist so dein Hauptkanal. Gibt es noch andere Medien, wo man dich finden kann, oder sind das so die beiden Dinge?
Also man kann mich auch auf Instagram finden, da mache ich nicht ganz so viel, weil ich schon auch gerne über Content oder Inhalte spreche und Instagram ist für mich eher so Fotos, aber mittlerweile in letzter Zeit teile ich da auch mehr. Das heißt, ich freue mich auch, wenn wir uns auf LinkedIn und Instagram vernetzen. Und ansonsten gibt es, also wenn man mich googelt, bestimmt auch immer mal Anlässe, wo wir uns persönlich kennenlernen können. Also auf irgendwelchen Konferenzen oder wo auch immer. Das lässt sich eigentlich immer ganz gut rausfinden, wo ich gerade so rumspringe. Plus, wenn ich irgendwo bin, dann teile ich das in der Regel auch auf LinkedIn, weil ich mich total freue, wenn ich Menschen dann auch im Echtleben kennenlernen darf.
Ich freue mich darauf, wenn wir uns persönlich kennenlernen,
Oh
liebes
ja.
Antje. Liebe Zuhörerin, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Heute, wie du bemerkt hast, ging es ein wenig länger, aber ich wollte dieses Thema einfach in der Tiefe auch noch abbilden. Und es war mir einfach wichtig. Und dann höre ich auch auf meine Intuition und sage, scheißegal, wir machen einfach mal ein wenig länger. Also schön, dass du mit dabei gewesen bist, wieder mit dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib ihr ein Like, gib dem Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wenn sie dazu führt, 5 Sterne, was auch immer du machen möchtest, Hauptsache du folgst da auch deinem Herzen. Liebes Wantje, schön, dass du dabei gewesen bist. Ich fand es sehr, sehr spannend. Nochmal hier die Empfehlung, hör mal in den Podcast rein und sichere dir für den 8.4., wenn du das vorher noch hörst, hier auf jeden Fall das Buch. Ich bin sehr, sehr neugierig darauf. Also, bis dahin, danke nochmal, Swantje, dass du hier warst.
Danke ebenfalls.
In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.